ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte jetzt mit euch in die neue Woche in Hamburg. Ich will mich gar nicht übers trübe Wetter beschweren. Wenn man die schlimmen Bilder aus den Hochwassergebieten sieht, da werden ja Straßen zu reißenden Flüssen. Das kann nicht zu uns nach Hamburg schwappen, das liegt unter anderem am Stauwehr in Geesthacht. Aber die Folgen des Klimawandels, die betreffen uns natürlich auch. Heute wurde eine weitere Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Mit dabei ist die Hamburger Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor ein paar Jahren mal sehr erfolgreich die Bundesregierung verklagt haben. Und wisst ihr was? Jetzt machen wir das nochmal.
Na, mal gucken, was dieses Mal dabei rauskommt. Das Thema Klimaschutz ist jedenfalls zurück in den Schlagzeilen. Außerdem ist Hamburgs ältestes Wohnhaus, das Fischerhaus in Blankenese, fertig saniert. Wird als Seniorentreff genutzt, obwohl es im Treppenviertel liegt. Wie das zusammenpasst, auch das klären wir gleich an diesem Montag, den 16. September. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das ist mal eine echte Massenklage ums Klima. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Germanwatch haben sie heute beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht, auch stellvertretend für mehr als 54.000 Mitklägerinnen und Mitkläger, die sich der Verfassungsbeschwerde angeschlossen hatten. Darunter sind auch viele Menschen aus Hamburg. Sie wollen mit der Klage erreichen, dass die Bundesregierung beim Klimaschutzgesetz nachbessert und den Klimaschutz im Verkehr entschlossener anpackt. Darüber spreche ich jetzt mit Benjamin Stephan, Klimaexperte von Greenpeace. Herr Stephan, wir sehen ja alle die schlimmen Bilder jetzt auch gerade in den Überschwemmungsgebieten. Das Thema Klimaschutz drängt zurück auf die Agenda. Das ist nun Zufall, dass Sie die Klage heute einreichen. Aber kommt das gerade zur rechten Zeit?
Naja, solche Unwetter kommen nie zur rechten Zeit. Da ist man natürlich immer betroffen von allen Menschen, die es da unmittelbar erwischt hat. Dass diese Klage wichtig ist, das wissen wir schon länger. Wir sind natürlich ernüchtert, dass wir sie überhaupt erheben müssen, weil wir eigentlich klare Vorgaben haben mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und die Bundesregierung sich auch da Ziele und ursprünglich mal ein Gesetz gegeben hat, beziehungsweise der Bundestag. Man hätte losarbeiten müssen und das ist nicht passiert und deswegen klagen wir und deswegen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Wenn wir jetzt nochmal bei den aktuellen Überschwemmungen kurz bleiben, gedanklich. Auf der anderen Seite, Hamburg ist ja vor der Flutwelle, die da die Elbe raufkommt, gut geschützt. Zeigt das nicht, dass wir uns einfach besser vor solchen Fluten schützen müssen, anstatt zu versuchen, jetzt beim Klimaschutz total schnell noch umzusteuern, was vielleicht eh nicht klappt?
Wir kommen um Anpassungsmaßnahmen, also Dämme, bessere Dämme und so weiter, kommen wir nicht mehr drum rum, weil das, was wir gerade merken, ist ja der Klimawandel, den wir in den letzten Jahrzehnten verursacht haben. Und selbst wenn wir jetzt auf die Bremse treten, so wie wir das fordern, so wie das völkerrechtlich auch vorgesehen ist, würde sich der Klimawandel ja erstmal noch ein paar Jahre und Jahrzehnte weiter verschärfen. Das heißt, wir brauchen beides. Aber wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln und wirklich es schaffen, Richtung 1,5-Grad-Ziel die globale Erwärmung wirklich zu begrenzen, dann haben wir viel massivere Probleme. Dann steigen die Meeresspiegel noch mal viel weiter. Das ist für Hamburg dann deutlich bedrohlicher auch. Dann sind Wetterextreme, wie wir sie jetzt an diesem Wochenende erleben, einfach viel häufiger. Dann kommen auch Anpassungsmaßnahmen an ihre Grenzen.
Auf der anderen Seite wird ja auch schon eine ganze Menge getan. Warum ist diese Klage dann trotzdem notwendig?
Es tut sich einiges, aber es tut sich nicht genug. Und es tut sich vor allem nicht genug, um den Klimawandel wirklich auf an die 1,5 Grad zu begrenzen. Da haben wir vor allem ein Problem im Bereich Verkehr in Deutschland, aber auch im Bereich Gebäude. Sind die ganzen Ziele, die dort eigentlich aufgestellt wurden, um dann auch die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, wurde gerissen. Und anstelle dann im Bereich Verkehr gerade nachzubessern, hat die Bundesregierung genau die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und hat dann einfach den Bundestag gebeten, das Gesetz aufzuweichen, also diese Ziele für die Einzelsektoren zu streichen, nur noch alle 2 Jahre nachbessern zu müssen und nicht mehr jedes Jahr. Und das gefährdet Klimaschutz. Und hat entweder zur Folge, dass wir diese Klimaziele überhaupt nicht mehr erreichen, mit den richtig schlimmen Konsequenzen, über die wir gerade gesprochen haben. Oder wenn es die Bundesregierung dann doch wieder gegensteuern wollen würde in den 2030ern, dann müssten das so massive Einschnitte sein im Alltag, dass das auch nicht von einem Gerechtigkeitsaspekt im Vergleich zu dem, was man heute mit milderen Maßnahmen erreichen könnte, nicht rechtens wäre. Und das halten wir für verfassungswidrig. Deswegen haben wir das Verfassungsgericht auch angerufen, dieses Klimaschutzgesetz zurückzuweisen als verfassungswidrig und auch die Bundesregierung und den Gesetzgeber im Verkehrsbereich zu rügen, weil ja dort gesetzgeberisches Unterlassen herrscht. Dort wurden einfach nicht die notwendigen Maßnahmen und Gesetze auf den Weg gebracht.
Sie sagen, das sei verfassungswidrig und wollen die Bundesregierung jetzt vor Gericht zu besserem Klimaschutz verdonnern. Aber wir haben ja kommendes Jahr auch Bundestagswahlen. Muss das nicht die Politik entscheiden und auch die Wählerinnen und Wähler, wie es bei dem Thema weitergeht?
Wie sie es dann im Detail ausgestaltet, das liegt in der Verantwortung der Bundesregierung. Nur hat sie jetzt so lange quasi gar nichts gemacht, dass die Möglichkeiten da jetzt noch, ich mache das eine, aber nicht das andere, die werden natürlich viel kleiner, sondern wir müssen jetzt quasi alle Maßnahmen, die wir irgendwie haben, auf den Tisch legen, um dann wirklich auch den Klimaschutz voranzubringen.
Benjamin Stephan, Klimaexperte von Greenpeace im Podcast Hamburg heute. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Die Ampelkoalition erlebt doch tatsächlich ein Comeback. Nicht die in Berlin, nein, im Hamburger Bezirk Wandsbek soll es eine niegelnagelneue Ampelkoalition geben. In Wandsbek hat die CDU bei der letzten Bezirkswahl zwar knapp die meisten Stimmen geholt, trotzdem haben sich SPD, Grüne und FDP nun darauf geeinigt, einen Koalitionsvertrag auszuhandeln. Die CDU wäre dann außen vor. Und auch inhaltlich scheint sich die Wandsbeker Ampel schon auf einiges geeinigt zu haben. Mehr statt weniger Parkplätze, Tempo 50 auf den Hauptverkehrsachsen und für Radwege sollen möglichst keine Autospuren mehr weichen. Das hat zumindest die SPD angekündigt. Widerspricht das nicht dem, wofür die Grünen stehen? Warum machen die trotzdem mit? Da bleiben wir dran an dem Thema. Ihr habt sowas bestimmt auch schon mal gesehen. Große Gewerkschaftskundgebung, rote Fahnen, Reden auf der Bühne, dass man gemeinsam kämpfen wird. So war das heute auch in Hamburg. Hier beginnen nämlich die Tarifgespräche für die Metall- und Elektroindustrie. Nur, was ich persönlich so gar nicht kenne, auf der Bühne, wo die kämpferischen Reden geschwungen wurden, da durfte auch eine Vertreterin der Arbeitgeberseite ein Grußwort sprechen. Jörn Strehler-Pohl hat das verfolgt und kann mir das bestimmt erklären, wie es dazu gekommen ist. Jörn, ist da jetzt die große Harmonie ausgebrochen in der Metall- und Elektroindustrie?
Jedenfalls im Norden hat das wohl tatsächlich durchaus Tradition. Das habe ich mir heute am Rande der Kundgebung auf dem Großneumarkt in der Neustadt nochmal erklären lassen. Das ist tatsächlich so, dass nicht nur die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber auf der Bühne stehen durfte, ein paar Worte an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie hier in Norddeutschland richten durfte. Die wurde auch nicht ausgebuht, null, sondern auch im Pulk der Beschäftigten stand die Delegation der Arbeitgebervertreter mit ihren, alle anderen waren in Rot und die waren in Blau gekleidet, die hat man erkannt, aber die standen da ganz friedlich und das war auch völlig in Ordnung, dass sie da stehen. Also es gibt tatsächlich so eine Tarifpartnerschaft, von der immer geredet wird, die gibt es in der norddeutschen Elektro- und Metallindustrie tatsächlich noch, obwohl natürlich die Meinungen, was für Tarifabschlüsse jetzt die richtigen sind, sehr weit auseinander liegen.
Klar, aber das hört sich ja schon mal nach einem wirklich vorbildlichen Miteinander an. Wie ist denn die wirtschaftliche Lage jetzt vor den Tarifverhandlungen? Du hast es schon angesprochen. Im Moment kommen ja da auch eher schlechte Nachrichten aus der Industrie.
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt in den Nachrichtenagenturen. Ein paar Stichworte. Heute Stahlgipfel in Duisburg zur Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Die Probleme mit der Meyerwerft in Papenburg, wo jetzt der Staat einspringen musste. Die großen Probleme bei Volkswagen und auch zuletzt ein Gewinneinbruch bei uns bei Airbus. Bundesweit sind das also wirklich schwierige Vorzeichen. In Niedersachsen haben die Tarifverhandlungen auch schon letzte Woche begonnen. Da gab es null Annäherung auf beiden Seiten. Heute halt der Start der Tarifverhandlungen für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie in Hamburg. Und bundesweit werden 7% gefordert von der IG Metall. Und Daniel Friedrich, der IG Metall-Verhandlungsführer hier für Norddeutschland, der sagt, das ist trotz der schwierigen Bedingungen das richtige Zeichen.
Die Menschen brauchen mehr Geld. Wir müssen mehr Konsum in Deutschland haben. Das hat die Wirtschaft in der Vergangenheit gestärkt. Und alle Prognosen nach vorne werden nur gelingen, wenn die Menschen entsprechend auch mehr Geld ausgeben. Metall-Elektroindustrie sind 10%, 10 gut verdienende Prozent der Metall- und Elektroindustrie in ganz Deutschland. Wenn die mehr Geld haben, dann stützt das die Wirtschaft insgesamt.
Du hörst da im Hintergrund aber auch richtig was los. Aber auch Daniel Friedrich sagt natürlich, das werden schwierige Verhandlungen. Die Arbeitgeber sind noch mit keinem eigenen Vorschlag in die erste Tarifrunde gegangen heute, die ersten Tarifgespräche. Das wird sicherlich dann bald kommen.
Und da hilft es ja vielleicht auch, wenn man sich so einigermaßen versteht. Vielen Dank, Jörn. In Blankenese gibt's ja jede Menge schicke Häuser, aber keines ist so besonders wie das Fischerhaus. Das ist nämlich das älteste Wohngebäude der ganzen Stadt. Einige Teile sind von 1570, das haben jetzt Untersuchungen ergeben. Zuletzt wurde jetzt das Fischerhaus saniert. 7 Jahre hat das gedauert und heute war die offizielle Eröffnung. Anja Grigoleit war dabei. Anja, beschreib mal auch für die, die es nicht kennen, wie sieht denn dieses frisch sanierte Fischerhaus aus?
Ja, du musst dir erstmal so ein kleines Grundstück vorstellen, etwas am Hang gelegen natürlich, bisschen Rasen drumherum, bisschen Staudenbeete und mittendrin so ein zweigeschossiges Reetdachhaus mit 2 angebauten Flügeln. Also für die Kenner unter uns, das Fischerhaus gehört zur Gruppe der niederdeutschen Fachhallenhäuser. Aber die vielen unterschiedlichen Luken, Fenster und Türen, die da so am Anbau sind, da kann man schon so ein bisschen ahnen, dass es drin auch echt extrem verwinkelt und klein aussieht. Und von außen alles, ja, schönes neues Reetdach obendrauf und das alles in einer hellen roten Farbe gehalten.
7 Jahre hat die Sanierung gedauert. Warum so lange?
Ja, die Außensanierung ging relativ schnell, nämlich nur 2 Jahre lang, aber drin war es dann aufwendiger. Die historischen Bauteile sollten nicht einfach so ausgetauscht werden. Man wollte möglichst alles im Original und das gibt's nun mal nicht von der Stange, wie es so schön hieß. Da müssen dann halt Türbeschläge und sowas extra wirklich nachgebaut werden. Und dann muss man auch sehen, dass die Baustelle eben im Treppenviertel liegt, also Betonung auf Treppe. Da kann nun ein Laster nicht einfach so vorfahren. Da muss wirklich alles per Schubkarre oder per Hand hingebracht werden zu der Baustelle. Und das dauert nun mal auch ein bisschen länger.
Nun ist es aber geschafft mit der Sanierung. Wie wird das Fischerhaus jetzt genutzt?
Ja, Mieter des Gebäudes ist der Bezirk Altona und der hat das Ganze wieder quasi in die Obhut der evangelischen Kirchengemeinde gelegt und es soll wieder ein Seniorentreff werden, so wie es auch vor der Sanierung schon war. Aber Pastor Frank Engelbrecht, der möchte da auch Jung und Alt zusammenbringen, der möchte Künstlerinnen und Künstler einladen und an einem kleinen Museumszimmer wird dann auch die Geschichte des Hauses erlebbar sein.
Aber ein Seniorentreff im Treppenviertel, das ist jetzt nicht nur ein Zungenbrecher, sondern das klingt jetzt auch nicht so besonders barrierefrei. Wie sollen die da hinkommen?
Nee, das ist es wirklich nicht barrierefrei. Also Elbterrassen 6 ist die genaue Adresse und da kommt kein Taxi hin, kein Bus und auch mit dem Rollator wird es schwer. Aber Pastor Engelbrecht ist ganz zuversichtlich. Der sagt halt, das nehmen wir als Herausforderung und das schafft doch auch neue Gemeinschaften. Da muss man eben gucken auf den Nachbarn. Kommt er da allein hin? Kann ich dem irgendwie helfen, da hinzukommen? Also der sieht das Ganze eigentlich ja als eine Herausforderung, ist sich aber hundertprozentig sicher, dass das die Menschen im Treppenviertel schon hinkriegen werden.
Apropos Gemeinsinn und Gemeinschaft, es gab ja aber auch Streit ums Fischerhaus. Die Anwohner hatten sich an der Farbe gestört, die da jetzt aufgebracht werden sollte. Sind die jetzt alle versöhnt?
Ja, Schlüpperrot hatten einige diese neue Farbe genannt. Und das hat sich kein Maler aus einer Laune heraus ausgedacht oder weil er noch 3 Eimer Schlüpperrot im Lager hatte, was weg musste oder sowas. Nee, man hat sich bei dieser Farbgebung an historischen Aufnahmen orientiert. Und die waren so um 1920 rum. Alles wurde eng abgesprochen mit dem Denkmalschutz und der Hamburger Denkmalverein, der ist jetzt hochzufrieden, der hat das Fischerhaus sogar in das Buch Beispielhafte Sanierungen aus Hamburg aufgenommen und heute zur Eröffnung hörte man eigentlich keine bösen Stimmen mehr und auch von Schlüpperrot war irgendwie nicht mehr viel die Rede.
Na, das ist doch super. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich Schlüpperrot demnächst im Baumarkt finden werde im Regal.
Da müsstest du, glaube ich, auch ein bisschen suchen.
Vielen Dank, Anja. Das war Hamburg heute an diesem Montag. Ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg in Hamburgs unterschätzte Perle Langenhorn. Und wenn ihr mögt, bin ich morgen wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.